herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ins Haus, einen wunderschönen Montagabend und ganz herzlich willkommen bei Das. Wir sind wie immer live aus Norddeutschland. Man kann unseren Gast heute Abend mit Sicherheit als lebende Legende der Naturfotografen und Filmer bezeichnen. Ob kalt, ob heiß, mit seinem Motorrad hat er die Wüsten dieser Erde bereist. Er begegnet Menschen, wo die sogenannte Zivilisation schon lange vorbei ist. Seine Bilder lassen einen den Atem stocken. Motorradabenteuer auf 5 Kontinenten, grenzenlose Freiheit. Michael Martin ist heute Abend bei uns auf dem roten Sofa. Lieber Michael, ich freue mich
Hallo,
sehr.
Hallo, guten Tag.
Sag mal, Michael, ich meine so mit einem Ohr gehört zu haben, letzte Reise, das ist schon im November gewesen,
dass ja, du zurückgekommen bist? Ja, aber nicht mit dem Motorrad, ich war zu Fuß im Everest Base Camp, habe den Everest mal fotografiert.
So, das heißt, da kommt demnächst was?
Ja, mach schon wieder was Neues, habe schon 7 Reisen in 24 gemacht und ja, 3-4 Jahre wird es noch dauern.
Und das heißt, du bist jetzt seit November, bist du zu Hause in Bayern?
Bayern, war auf Tournee, war in der Schweiz auf Tournee, war gestern Abend in Wien mit 2 Vorträgen, heute Morgen nach Hamburg. Also ich bin ja sehr viel unterwegs
in den Veranstaltungen. Du bist in der Zivilisation. Das ist das, was ich meine.
In Bayern, wenn man das Zivilisation nennt.
Wenn man das Zivilisation nennen darf. Ne? Aber wie sehr juckt es dich, dass du unbedingt mal wieder raus musst?
Ja, ich habe das ja oft, ich habe das ja 5-6 Mal im Jahr, dieser Wechsel, manchmal 10 Mal. Und von daher, eigentlich ist beides gut. Wenn ich unterwegs bin, freue ich mich auf zu Hause. Wenn ich zu Hause bin, freue ich mich wieder rauszukommen. Ich mag dieses, könnte man das rastlos bezeichnen, aber ich mag diesen Wechsel. Seit 45 Jahren mache ich das so.
Warum bist du grundsätzlich, es gab vielleicht die eine oder andere Ausnahme mal, aber grundsätzlich nie an den gleichen Ort gereist?
Na, ich wollte immer meine Neugier oben halten. Also wenn du so die Abenteuer bestehen musst und all die Anstrengungen, dann ist es einfach toll oder wichtig, dass du motiviert bist. Und wenn ich immer wieder in die gleichen Regionen fahre, dann flacht diese Motivation vielleicht irgendwann ab. Und ich habe erst mal 30 Jahre Wüsten besucht, alle Wüsten der Erde kennengelernt. Dann war ich in der Arktis, in der Antarktis 5-6 Jahre lang ausschließlich unterwegs. Ja, und dann habe ich mir das große Projekt Terra, das ich hier auch schon mal vorgestellt habe.
Da waren wir zusammen hier.
War ich zum ersten Mal im Regenwald, war ich zum ersten Mal in der Steppe, in den Hochgebirgen. Ja, und so ist die ganze Erde irgendwie im Laufe eines Fotografenlebens zusammengekommen. Aber es ist richtig, immer wieder neue Sachen. Und da bin ich immer wieder voll motiviert.
Und das Schöne ist, noch nicht die ganze Erde. Es gibt noch Flecken, wo du noch hinreisen kannst und wo du uns dann mit begeistern kannst. Freue mich sehr, dass du heute Abend unser Gast bist. 1991 ging das professionell mit dem Motorrad los. Ja. Aber die Geschichte fängt ja im Grunde ein bisschen früher an.
10 Jahre vorher. Du bist mit dem Mofa nach Marokko gefahren.
Nein, sie fängt ja noch eher an. Und zwar im Schulunterricht mit der Geografiekarte oder mit der Karte, Landkarte von Norddeutschland im Geografieunterricht.
Stimmt, da wollte die Lehrerin wissen, wo sind die Alpen? Und meine ganzen anderen Mitschüler haben dann auf die Mittelgebirge gezeigt, das sind die Alpen, das sind die Alpen. Und ich war dann der Letzte und habe gesagt, das ist doch eine Karte von Norddeutschland, das können doch gar keine Alpen sein.
So.
Das war die Frau Pichler und die hat gesagt, ist zu meiner Mutter gegangen und hat gesagt, aus dem Jungen wird mal ein Erdkundelehrer.
So, der hat's drauf. Der hat das sofort erkannt, wo hier die Falle lauert. Schön. Und dann kam das ja eben also mit dem Fahrrad erst. Ich habe das alles, wir müssen das einfach mal sagen, dein neues Buch, Auf 2 Rädern um die Welt. Da beschreibst du die Anfänge, da beschreibst du vieles von dem, was du erlebt hast auf deinen unglaublich vielen Reisen. Und der Anfang, der ging ja dann tatsächlich auch mit dem Fahrrad erst los, mit einem Freund, wegen der Sterne.
Wegen der Sterne. Wir wollten einfach Sterne beobachten. Ich war Hobbyastronom und bin dann aber mit 17 mit dem Mofa nach Marokko gefahren.
Weil du dir vorher das Knie überlastet hast.
Richtig, war eigentlich Fahrrad geplant. Und dann wollte ich auch in Marokko den Südsternhimmel sehen und die Bagelangsche Wolke sehen und sind tatsächlich dann damals nach Marokko gekommen, als 17-Jährige. Sterne waren nicht so gut, weil alles voller Erddunst im Sommer war in der Sahara. Aber ich habe die Wüste gesehen. Und aus dieser Wüste ist dann letztendlich mein Leben, mein Beruf geworden. Da bin ich mit 18 in die Sahara, mit dem Auto, mit 19 und habe 10 Jahre nur Sahara gemacht, bis dann leider 91 Bürgerkriege in Algerien, Niger, Mali aufkamen. Und ich dann vor der Entscheidung stand, wie machst du weiter? War schon längst mein Beruf geworden. Sahara, mein Operationsgebiet war verschwunden, war nicht mehr möglich. Und dann war ich ganz opportunistisch und habe gedacht, wenn ich schon nicht mehr in die Sahara kann, wenn ich nach Ostafrika, südliches Afrika muss, was ja nicht so spannend ist, dann könntest du doch mit dem Motorrad das machen. Das könnte das Ganze wieder spannender machen. Ja, und dann habe ich angefangen mit dem Motorrad und jetzt sind halt Ja, sehr viele Motorradreisen.
So viele Jahre schon ins Land gegangen.
34 Jahre,
ja. Hast du dich eigentlich jemals mit dem Motorrad auch verletzt?
Zweimal ganz leicht. Einmal einen kleinen Zeh gebrochen, gleich 1991 in Kenia. Da habe ich im Auto den Weg abgeschnitten. Hat dann 4 Tage gedauert. Da hat der geschwollene Fuß wieder in den Motorradstiefel reingepasst. Und in Australien habe ich das Motorrad mal anzuschleppen versucht. Hat sich das Abschleppseil mit dem Vorderrad verknuddelt. Und da ist das Motorrad auf einen Knöchel drauf. Hat einen dicken Knöchel geröntgt worden, war aber nicht gebrochen. Auch wieder ein paar Tage, da bin ich weitergefahren.
Und jetzt muss ich Ihnen ganz ehrlich was sagen, er verschweigt uns da ein bisschen was. Und zwar, als du das Motorrad abgeholt hast, um auf die erste Reise zu gehen. Das hast du in München abgeholt. Wir brauchen jetzt den Hersteller gar nicht mehr zu sagen. So, dann nimmst du das Motorrad in die Hand und was passiert als erstes?
Es war so peinlich, weil ich hatte die Motorräder gesponsert bekommen und durfte sie abholen. Und dann bin ich aus der Tiefgarage rausgefahren und bin auf der Rampe der Tiefgarage gestürzt und an die Mauer hingeknallt. Und was haben die sich gedacht? Was für ein Anfänger, und ich war auch der totale Anfänger, weil ich 10 Jahre lang eben die ganze Zeit nach dem Führerschein nie Motorrad gefahren bin, hatte null Erfahrung, habe aber die Maschinen bekommen. Und dann habe ich angefangen, in Afrika mit meinen beiden Kumpels damals Motorrad fahren zu lernen.
Ja, das ist ja nicht so ganz einfach, auf den verschiedenen Untergründen.
Ja, es hat nicht so viel Verkehr, also du stößt nicht so mit Autos zusammen. Ja, und ich bin dann mein ganzes Leben lang nie in Deutschland gefahren. Ich bin mal zum Flughafen raus, von München aus, habe das Motorrad hingebracht. Aber meine ganzen Motorradkilometer, das mögen Millionen sein, haben in Übersee stattgefunden.
Auf Eis?
Ja, ziemlich frisch. Das war in Kanada, ja. Auf dem Dempster Highway im Winter, im Februar. Es hatte in Dawson City, wo der Dempster Highway losgeht, 41 minus. Und dann bin ich in 2,5 Tagen auf dem Dempster Highway raufgefahren nach Tituatuaq. Die letzten 200 Kilometer führen, das hat man gerade gesehen, über den gefrorenen Arktischen Ozean. Da hast du dann Spikes in den Reifen drin. Mhm. Könntest eigentlich auf dem Eis richtig schnell fahren, weil die Spikes funktionieren, die greifen. Aber es ist so unfassbar kalt, dass du nicht schneller als 50 km/h fahren kannst. Zumal ich natürlich auch beheizte Unterwäsche habe.
Also. Und da haben wir, über die Ausrüstung sollten wir gleich nochmal sprechen. Ja. Da hast du dir einiges anfertigen lassen auch. Ja. Diese Spikes, die greifen gut im Eis, kann ich mir gut vorstellen. Aber natürlich Sahara-Sand zum Beispiel. Das ist ja unglaublich kompliziert, auf so einem Untergrund Motorrad zu fahren.
Du musst die Luft rausnehmen aus den Reifen. Du musst auf ein halbes Atür runtergehen. Und dann ist der einfach flexibler, der Reifen, und Gas geben. Die Gasstoßtechnik, das heißt, sobald du am Stürzen bist, musst du Gas geben. Das ist völlig gegen deine Intuition, weil du würdest beim Stürzen ja bremsen. Aber das ist alles noch schlimmer. Genau. Nein, du musst Vollgas geben, dann kriegt das Hinterrad quasi wieder Zug und richtet die Maschine wieder auf. Und ich sag's echt, ich habe über 10 Jahre gebraucht, so ein schweres Motorrad im Sand zu beherrschen. Jetzt kann ich's.
Und bei diesen ganzen Aufnahmen sieht man dich ja auch fahren. Das heißt, du bist nicht alleine. Nee. Weil das Ganze kann man ja nicht, man kann ja nicht irgendwo ein Stativ hinstellen und da fahre ich noch mal 5-mal dran vorbei. Wer begleitet dich auf deinen Reisen?
Es waren im Grunde genommen immer meine diversen Freundinnen früher. Ja. Inzwischen ist es meine Frau, die Ellie, die mich begleitet. Und mein Freund Jörg, der Fotograf ist und der auch die ganzen Motorradaufnahmen, diese tollen Bilder gemacht hat. Weil du sagst es ganz richtig, selber auf dem Motorrad sich fotografieren ist völlig unmöglich. Du brauchst ihn dabei, und das war eben meine Sozia oder mein Sozius. Die sind abgestiegen, deswegen sieht man mich immer nur alleine auf dem Motorrad. Wir sind zu zweit auf dem einen Motorrad unterwegs und waren quasi so ein fahrendes Fernsehstudio.
Das ist für mich als Motorradfahrer ist das für mich tatsächlich ein bisschen ungewöhnlich. Ich hätte gesagt, lieber mit 2 Motorrädern, falls eins mal ausfällt, wenn man in einer gefährlichen Situation ist, hat man einen Backup-Motorrad.
Ja, aber ich hätte immer dann den richtigen Reisepartner, der Motorrad fährt, gebraucht. Die Kosten wären auch doppelt so hoch gewesen. Ich musste ja die Motorräder immer in die Länder verbringen, nach Australien, nach Südamerika mit dem Schiff. Das sind unheimliche Kosten. Ich finanziere das ja alles selber. Und irgendwie finde ich es auch gut mit einem Motorrad. Da bin ich flexibel, muss auf niemanden warten. Ich bin nicht gerne allein unterwegs, schon zu zweit. Aber zu zweit auf einem Motorrad, da waren wir eigentlich immer weltweit das perfekte Team.
Pakistan, 9/11 damals,
ja.
Ist auch eine Geschichte, die du beschreibst. Ja. Da bist du, musstest du plötzlich, du hast davon erfahren und hast gewittert, da ist Gefahr.
Ich habe wirklich erfahren. Ich war in Pakistan, bin eingereist nach Pakistan von China aus. Und dann haben die Lkw-Fahrer so komisch getuschelt. Und ich habe dann einen auf Englisch gefragt, was denn los sei. Dann hat er mir gesagt, man hätte in New York City der Freiheitsstatue den Kopf abgeschossen. Und das war ja ganz komisch. Da habe ich meine Mutter zu Hause in Gasthofen per Satellitentelefon aus Pakistan angerufen. Die hat, Junge, weißt du, was da los ist? In New York die Zwillingstürme von Al-Qaida attackiert. Und die Chinesen haben die Grenze zu Pakistan schon geschlossen. Die Inder werden es am nächsten Tag schließen. Und da war klar, raus aus Pakistan. Wir waren aber noch gut 1200 Kilometer von der Grenze entfernt, mussten den gesamten Karakorum überwinden. eine der schlimmsten Situationen war dann früh um 4, da hat es gewittert und wir haben dann Kurzschutz gesucht unter so einem Felsvorsprung und ich schaue mich um und sehe da auf einmal eine Hyäne mich anknurren. Und dann sind wir wieder drauf aufs Motorrad, weiter im Regen, sind gerade noch am nächsten Nachmittag über die Grenze gekommen. Um 18 Uhr haben die Inter dann für 2 Jahre die Grenze geschlossen.
Welche Wüste ist dir am liebsten? Es gibt ja ganz unterschiedliche
die
Wüsten. Trockenwüsten, Sandwüsten, Eiswüsten.
Nee, es ist schon die Königin der Wüsten, die Sahara. Die Trockenwüsten sind einfach sehr viel angenehmer als die Polarwüsten. Ich liebe die Trockenheit, liebe die Sonne. Leider ist die Sahara halt einfach aus Sicherheitsgründen so lange nicht mehr bereisbar. Aber ich habe alle Wüsten der Erde bereist, Atacama, Gobi, alles. Und da fühle ich mich am wohlsten. Also wenn man im Eis unterwegs ist, muss man sich definitiv besser vorbereiten, besser schützen vor den Unbilden der Natur. Aber letztendlich die Kontraste machen es. So gerade so die Polarregionen war für mich damals neu 2010 und dann zum ersten Mal in Grönland zu sein oder am Südpol zu stehen oder durch Queen Maudlin mit Skiern zu gehen in der Ostantarktis war immer neu. Und so versuche ich halt auch mein weiteres restliches Leben immer wieder neue Sachen zu erkunden.
Das ist doch ganz gut, dass wir gleich mal in eine Polarwüste gehen zusammen. Passt doch hervorragend. Vorher schauen wir uns allerdings eine sandige Wüste an. Bei Wüste, da denkt man natürlich immer an Sand. Zunächst an Unfruchtbarkeit denkt man da leider aber auch. Aber es gibt tatsächlich Projekte, die bringen das Grün in die Wüste. Torge Wittan-Kochs.
Die erste Wüste, in die Agnes von Helmold reiste, war die Sahara. Das ist jetzt über 35 Jahre her.
Im Laufe der Jahre habe ich 70 Mal Karawanen durch die Wüste begleitet, weil einfach die Wüste für mich so ein klärender und bereichernder Ort ist. Es ist für mich einfach ein Stückchen Seelenheimat. Und es ist für mich so vertraut, wie für jemand anders die Berge vertraut sind oder das Meer.
Und so wuchs im Laufe der vielen Reisen und Jahre ein Gedanke. Was kann ich der Wüste zurückgeben? Die Antwort war die Gründung des Vereins Wüste begrünen.
Für uns war von Anfang an wichtig, dass wir etwas schaffen, wodurch die Berbergemeinschaft einen Gewinn haben kann. Also es ging darum, Bäume zu pflanzen. Und es war uns auch wichtig, Bäume zu pflanzen, die eben nicht nur Klima schützen, sondern den Menschen auch ein Einkommen sichern in der Zukunft.
Das Wüstental Botüs liegt im Süden Marokkos. Eine lose Anhäufung von Hütten und kleinen Siedlungen auf Stein- und Steppenboden.
Als wir das allererste Mal nach Botüs kamen, da war ich schon sehr erschrocken, weil das war also ein sehr, sehr steiniges Gelände. Aber es wurde auch gesagt, das ist hier wirklich sehr fruchtbar, weil es hier viel Steinabrieb gibt. Und dann haben wir uns darauf eingelassen und am Anfang stand kein Helmchen dort.
2020 ging es dann los. Dattelpalmen, Moringa und Karobbäume wurden angeschafft und eingepflanzt. Gemeinsam.
Hab mich riesig gefreut. Darüber erstens, dass so viele Menschen bereit waren, solch einen Weg mitzugehen. Dass Menschen bereit sind, Geld dafür zu geben, ihre Arbeitskraft dafür zu geben. Dass die Berber sich gefreut haben, dass wir zusammen mit denen das machen. Und dann waren wir überwältigt von diesem schnellen Wachstum. Da haben wir überhaupt nicht mit gerechnet.
Mit dem Erblühen der Landschaft und der immer engeren Zusammenarbeit zwischen dem Verein und den Menschen vor Ort entsteht viel mehr.
Die Berbergemeinschaft hat angefragt und hat gesagt, wir wünschen uns eine Schule für Mädchen. Und da ist uns klar geworden, ja, das wollen wir. Wir wollen die Mädchen fördern. Und das Schöne war, dass dann, als das angefangen hat, die Frauen gesagt haben, wir möchten auch schreiben lernen. Es ist uns jetzt gelungen, eine Lehrerin einzustellen und das eben zu fördern. Und wir haben noch eine Nähmaschine auch besorgt, eine Industriemaschine. Und als wir jetzt gerade vor Ort waren, da wurde also genäht und repariert. Und das ist auch wieder was, wo die Frauen vielleicht so ein kleines Stück von leben können.
Aus der Idee, die Wüste ein bisschen zu begrünen, entstand eine neue Infrastruktur. Eine Schule, Datteln und Moringa-Bäume, aus denen Tee hergestellt wird. Ein Lebensraum für die Menschen hier. Ein Ort in und von dem sie auch in Zukunft leben können.
Ich glaube, dass ganz wichtig ist, dass wir uns klar machen, in welcher Verantwortung wir eigentlich stehen, weil wir diejenigen sind, die mit unserem Lebensstil diesen extremen CO2-Schub da verursachen. Und das machen nicht die Menschen in Nordafrika, sondern die haben die Folgen zu zahlen. Und deshalb denke ich, ist es gut, wenn wir einfach schauen, wie können wir denn für einen kleinen Ausgleich sorgen.
Mit den Menschen, für die Menschen. Der Verein Wüste Begrünen sorgt für Nachhaltigkeit in der kargen Steppe Marokkos.
Jetzt kommen wir tatsächlich von der einen Wüste, von der Sandwüste, in diese Polarwüste. Vielleicht, damit das jeder auch nachvollziehen kann, warum ist auch solch eine Eisregion eine Wüste?
Wüsten sind definiert als Gebiete ohne Vegetation. Mhm. Und in der Sahara ist es der Niederschlagsmangel. Und in den Kältewüsten ist es einfach der Wärmemangel. Also nicht unbedingt die Kälte an sich, ist auch nicht die Trockenheit, einfach die Abwesenheit von Wärme, dass halt die Vegetation nicht gedeiht, weil der Sommer zu kurz und zu kalt ist. Ja?
Und weil natürlich das Wasser auch nicht flüssig sein kann, sondern weil es eben nur
ist. Das ist Eiswüsten, wo wir gerade sitzen, ist eine Eiswüste. Ja. Kältewüsten sind ohne Eis, sind nur 2% der Landoberfläche der Erde und eben die Eiswüsten. Und ja, die machen ja doch ein Sechstel der Landoberfläche der Erde sind tatsächlich Polarwüsten.
Und das hier, wo wir uns gerade befinden, das ist Baffin Island.
Ja, Nordostkanada.
Genau. Nordostkanada. Was ist das Besondere an Baffin Island?
Es ist die fünftgrößte Insel der Erde. Aha. Also riesengroß und ganze 50.000 Menschen leben dort in 2-3 Siedlungen. Also dünne.
Wir können noch mal ein paar Bilder zeigen, Entschuldigung. Haben wir auch von Baffin Island noch vorliegen? Erzähl weiter.
Ja, und Baffin Island ist ein Teil von Nunavut, von den Inuit, ein selbstverwaltetes Gebiet. Also das eben im Nordosten von Kanada liegt. Und ich war in Kikuatuak angekommen, bin mit Skiern, mit 5 Amerikanern und 2 Guides zusammen quer durch Baffin Island gegangen. Das sind 300 Kilometer gewesen, hat uns fast 3 Wochen gekostet. Wir haben die Pulka-Schlitten, also diese beladenen, mit Ausrüstung beladenen Schlitten, durch das Eis und durch den Schnee gezogen. Das war am Abend wieder das Zelt aufgebaut. Gekocht, beziehungsweise das Wasser für den nächsten Tag, dann den Schnee fürs Trinkwasser geschmolzen. Das sieht man uns gerade im Zelt. Das war der angenehmste Platz. Da ist dann abends durch die Kocher schon mal die Temperatur auf -8 Grad gestiegen.
Was ja schon dann richtig kuschelig
richtig
ist.
Richtig kuschelig. Ne? Wir hatten sonst so 35 Nachttemperaturen. Aber mit einem vernünftigen Schlafsack wie dem hier lässt sich das schon aushalten.
Das muss man sagen. Das sind deine Originalsachen,
ja, genau,
die du mitgebracht hast.
Schweren Herzens hierher geschickt. Ja,
ja, das ist ja, das ist ja, also dieser Schlafsack war eben schon auf Baffin Island.
Ja, kostet einen 4-stelligen Betrag. Da muss man richtig investieren in der Arktis.
So, und den haben die Huskies, haben den zerfetzt.
Ja,
ne?
Voll hart. Ich am 5. Morgen, und ich hatte schon 4 gute Nächte in meinem Schlafsack bei 35 Minus. Und auf einmal geht einer der Hunde, ich Idiot, habe das Zelt offen gelassen, der geht rein, riecht vielleicht so diese Daunen, ja, und hat voll reingebissen in meinen Schlafsack und der ist so richtig explodiert. Und die Daunen sind wie bei Frau Holle in meinem Zelt rumgeflogen. Und damit war mir klar, das war's. Ja. Ich muss mich irgendwie per Satellitentelefon da ins Snowmobil holen und mich abholen lassen. Aber ich hatte eine 71-jährige Führerin, ein Guide, ja, Mette McNair aus Kanada, und die hatte Nadel und Faden, so als Notausrüstung, und ist 7 Stunden in meinem Zelt gesessen und hat meinen Schlafsack repariert.
Wahnsinn.
War nett von
großartig. Ja. Was hast du so eine Jacke? Nur eine Jacke bei minus 35 Grad, das reicht
nicht.
Da kommt natürlich noch Unterwäsche dazu, beheizt.
Zwiebelprinzip, dass du halt verschiedene Schichten anhast. Dann ziehst du vielleicht auch noch mal drüber eine nochmal eine Jacke. Wichtig ist, dass du in deinen Schuhen steckst du in Plastiktüten. Da nimmst du wirklich Plastiktüten und steckst da deine Füße rein. Weil das ist eine sogenannte Dampfsperre, diese Plastiktüten. Sonst würde dein Fußschweiß quasi gefrieren.
Ja.
Also du hast da verschiedene Lagen selbst in den Schuhen an.
Kennt jeder, der mal irgendwie beim Schneewandern oder wie auch immer Socken rausgezogen hat und denkt, Mensch, alles die sind nass. Ja richtig nass und
ja,
hart nass geworden. Ne?
Ja. Oder eine Frostschutzmaske, auch ganz wichtig, weil Erfrierungen in der Nasenspitze habe ich schon oft gehabt und die sind natürlich nicht ungefährlich, wenn die immer wieder kommen. Ja?
Und interessanterweise bei der Creme muss man auch aufpassen.
Ja, wasserlos muss.
Wasserlos, weil
also das ist das Eis im Gesicht. Ja,
ja, das friert ja denn, das Wasser, ja, genau. Das friert ja denn, und dann dehnt sich also, das aus, dann platzt das
quasi. Mit einem Wort. Die Trockenwüsten sind eigentlich easy zu bereisen, da reicht eine Jeans und ein paar Turnschuhe. Aber bei der Arktis, Antarktis, musst du echt Gedanken machen. Ja, auch die Polarbären sind natürlich ein Thema in der Arktis, weil die überall sind. Und du musst natürlich wen haben, der eine Waffe dabei hat. Also eine Schreckschusspistole oder eben eine Waffe, sonst wäre es undenkbar.
Wir haben hier ein bisschen was vorbereitet. Und zwar haben wir hier heißen Kakao in dieser Thermoskanne drin. Vielleicht, ich werde das mal hier dir geben. Das hier ist Butter, weil das ist das Geheimnis, um einigermaßen, da sind wir, einigermaßen auf Kalorien zu kommen.
Genau. Ja? Und du brauchst ja 10.000 Kalorien am Tag, wenn du dich in der Arktis wirklich körperlich anstrengst, in der Kälte und auf so einen Pulkerschlitten 8 Stunden ziehst, dann hast du 10.000 verbraucht und die musst du wieder zuführen. Und dann trinkt man eben den Kakao mit Butter drin.
Ja, da musst du jetzt durch. Da musst du jetzt natürlich durch.
Ne? Gar nicht schlecht. Also ist schon okay.
Guck mal, heißer Kakao. Mal sehen, ob es gefroren ist, geschmolzen ist.
Ja, und dann Schokolade, Nüsse, Parmesan, alles, was Kalorien hat, was ich zu Hause eher meide oder zu meiden versuche, ist da gewünscht.
Leckeren Kakao mit Butter. Also
schmeckt voll gut, also wirklich. Kann ich nur empfehlen.
Gehaltvoll, muss ich sagen. Also wenn Sie noch nicht zu Mittag gegessen haben, dann machen Sie schnell einen Kakao mit Butter. Da ist im Grunde alles drin an Kalorien, was ist so.
Genial. Dann ist auch noch wichtig, dass du natürlich das Trinkwasser aus Schnee gewinnst. Ja? Mhm. Und das machst du am Abend eben mit den Kochern. Das Problem ist natürlich, dass das Trinkwasser, das du dann gewonnen hast, über Nacht wieder gefrieren würde. Dann nimmst du also auch die Wasserflaschen, die dann gewonnen sind, in den Schlafsack. Ich hatte dann eben im Schlafsack 3, 4 Wasserflaschen, damit die nicht gefrieren. Also außen würden sie wieder gefrieren. Und ganz übel wird es dann bei so Urinflaschen, weil du vermeidest, herauszugehen aus dem Zelt. Und dann pinkelst du quasi in so eine Urinflasche. Und in der ersten Nacht habe ich die einfach neben den Schlafsack gelegt, mit dem Ergebnis, dass am Morgen dann der Urin in diesem Ding gefroren war und mussten rauskratzen, ganz ekelhaft. Dann der nächsten Nacht habe ich dann den eigenen Urin in der Flasche auch noch in den Schlafsack reingetan, damit er nicht gefriert.
Also erste Regel, so ganz zart beseitet darf man nicht sein, wenn man sowas.
Sein, ja.
Wenn du den ganzen Tag jetzt diesen Schlitten ziehst auch, dann schwitzt man ja wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, mit den dicken Klamotten. Wie gehst du dann, wenn du durchgeschwitzt bist, abends in den Schlafsack? Weil nichts ist schlimmer, als wenn man so durchgeschwitzt in so einen Schlafsack geht und dann...
Heutzutage gibt es so moderne Fasern, dass also die auch nicht so wirklich nass werden.
Okay.
Ja? Also ich habe jetzt gerade, hier in Deutschland trage ich gerne so Merino-Unterwäsche, aber die ist völlig ungeeignet, weil die sich so voll saugt mit dem Schweiß und auch nicht wieder trocken wird. Du hast also Kunstfaser, besondere Fasern und dann versuchst du halt auch nicht zu sehr zu schwitzen, nicht zu warm anziehen. Also ich gehe zum Beispiel jetzt, wenn ich den Schlitten ziehe, nicht mit Daunenjacke. Aber in dem Moment, wo wir stehen bleiben, mal Pause machen, vielleicht einen Kakao trinken, dann ziehe ich sofort die Daunenjacke drüber, weil der Wind würde mich sofort auskühlen. Aber Schwitzen versucht man halt zu vermeiden.
Was für Menschen triffst du auf diesen Reisen, gerade jetzt hier auf Baffin Island?
Keinen.
Gar nicht?
Niemand. Da habe ich 3 Wochen außer meinen anderen Expeditionsmitgliedern niemand gesehen. In Kikyoatwak die Inuit und dann 3 Wochen später in Pangnirtung wieder Inuit. Aber es gibt natürlich auch Regionen, zumal natürlich in den Trockenwüsten, wo ich täglich Menschen treffe. Und es sind halt immer indigene Völker, die in diesen Extremlandschaften wirklich ja überleben. Einfach mit ihren Kulturtechniken, die im Laufe von Jahrhunderten einfach entwickelt wurden. Weil wir Menschen sind ja völlig hilflos. Wir würden in 0 Grad kalten Wasser in 8 Minuten bist du tot. Oder in der Sahara nackt 1 Tag im Sommer bist du auch tot. Also man muss sich einfach, und diese Menschen haben sich anzupassen, gelernt, ja, und sind für uns halt auch ein gewisses Vorbild. Also
ich denke mal über das Thema Menschen, die man trifft und Menschen, die eben nicht Europa als Zentrum auf der Landkarte kennen oder haben, sondern ganz andere Regionen vielleicht in der Vorstellung haben. Lass uns gleich nochmal sprechen. Über dein nächstes Projekt sprechen wir gleich nochmal. Das ist ganz interessant. Aber vorher, Michael ist ja eine Legende unter den Naturfotografen. Aber seine Arbeit steckt an und junge Talente kommen voller Begeisterung nach. Hanno Gröpper.
Sie hat ein Auge für die Schönheit der Natur. Ob in Island, Österreich oder hierzulande, die junge Naturfotografin Sophia Dimke fotografiert und filmt und ist immer auf der Suche nach dem perfekten Motiv.
Ich bin noch nie nach Hause gegangen und habe gesagt, okay, das hat sich heute jetzt nicht gelohnt. Einfach, weil man jedes Mal irgendwas anderes entdeckt. Vielleicht eine neue Tierart, die man hier noch nicht gesehen hat. Man kann nicht genau wissen, was man am Ende hat, aber am Ende findet man immer irgendwas Interessantes. Entschuldigung, ganz kurz.
Heute ist die 18-Jährige wie so oft im Hamburger Stadtpark unterwegs. Denn gerade auf den wenigen Grünflächen und Gewässern in der Millionenstadt tummeln sich allerhand Wildtiere und es gibt immer etwas zu entdecken.
Eben saß da ein Mäusebussard, sehr schön. Wir haben hier im Stadtpark oder auch im urbanen Gebiet generell recht viele Mäusebussarde zurzeit. Und das ist jetzt ein Jungtier aus dem letzten Jahr, das ich seit Juni regelmäßig beobachte und fotografiere.
Über die Wildtiere in Hamburg hat sie im Jahr 2023 einen Kurzfilm gedreht und damit beim Jugendwettbewerb des Internationalen Naturfilmfestivals Greenscreen in Eckernförde teilgenommen. Der Film zeigt den Einfluss des Menschen auf die Tierwelt und die Verdrängung der heimischen Tierarten. Für ihren ersten Naturfilm gab es nicht nur den ersten Platz des Jugendfilmpreises. Sophia kehrte im Folgejahr als Teil der Jugendjury zurück und holte sich den einen oder anderen Tipp von den Profis.
Also der Austausch mit anderen Menschen, die sich dafür begeistern, ist natürlich ganz, ganz wichtig. Auch weil man sehr viel von denen lernen kann. Was gibt es für Projekte, die vielleicht irgendwann mal anstehen könnten, an denen man sich beteiligen kann oder die man selber entwickeln kann. Und man bekommt einfach ganz viele tolle neue Ideen, wenn man sich sehr viel mit diesen Menschen unterhält.
Denn Sophia will in der Fotografie noch hoch hinaus. Dafür experimentiert sie auch dann mit der Kamera, wenn sie mal nicht draußen unterwegs sein kann.
Also hier filme ich momentan Pflanzen über einen längeren Zeitraum, versuche das eben in Zeitraffer umzusetzen. Und dafür habe ich das erstmal drumherum abgedunkelt, damit kein Licht von außen dran kommt. Hier drin habe ich nochmal eine extra Lichtquelle, damit das immer schön gleichmäßig beleuchtet ist. Auf dem Stativ steht die Kamera, die alle paar Sekunden oder Minuten, je nachdem, wie ich das einstelle, auslöst.
Am Computer setzt sie die Aufnahmen dann zu einem Zeitraffer zusammen. Inzwischen können Bilder nicht nur nachbearbeitet, sondern sogar ganz von künstlicher Intelligenz erstellt werden. Dennoch.
Gerade wegen der Entwicklung im Bereich künstliche Intelligenz werden natürlich auch die Geschichten hinter den Bildern immer wichtiger. Das heißt, so etwas wie Vorträge halten über die Bilder bzw. Geschichten erzählen, Hintergrundwissen vermitteln, das wird immer wichtiger. Und das kann man tatsächlich ja nur auf reale Bilder übertragen, also auf reale Situationen, reale Verhaltensweisen, die man so in der echten Natur beobachtet hat. Das kann keine KI einfach so erfinden.
Und mit diesen Geschichten möchte Sophia anderen die Natur nicht nur näher bringen, sondern sie auch für ihren Schutz begeistern.
Ja, ist ja vielleicht ganz interessant, mal nachzufragen, auch für alle nachwachsenden Talente. Michael, wie familienfreundlich ist denn eigentlich so ein Beruf als Abenteurer und Naturfotograf?
Also ich habe es ganz gut hingekriegt in meinem Leben, muss ich sagen. Ich habe die Reisen nie allzu lang gehalten. Also du kannst deinen Kindern nicht sagen, Papa kommt ein halben Jahr wieder. Ja? Mhm. Ich habe halt viele Reisen gemacht. Das war in der Summe schon ein halbes Jahr pro Jahr, aber halt oft. Und ja, man müsste meine Kinder fragen, die sind heute erwachsen, ich bin Opa geworden.
Hallo, deine Tochter ist ja auch mitgekommen, dein Sohn, das ist ja...
Absolut, ne? Richtig, ich war 40 Mal dabei, mein Sohn war oft mit dabei. Bin mal gespannt, ob meine Tochter ihre beiden Töchter, also meine Enkeltöchter, mir mal mitgeben wird.
Das ist eine interessante Frage.
Ich würde sie so gerne mal mitnehmen, aber die Große ist jetzt 4 und ich glaube, da muss ich ein paar Jahre noch warten, weil da hat meine Tochter schon Angst.
In welchem Alter ist deine Tochter zum ersten Mal mitgefahren?
Mit 1.
So, und mit 4 erlaubt sie dir nicht, sie mitzunehmen?
Genau, mit 4 habe ich meine Tochter schon 6 Wochen mitgenommen. Und,
jetzt kann man aber überlegen, ob das, was das ausgelöst hat. Ne?
Ja, sie ist da vorsichtig.
Aber sind die Enkel für dich auch ein Grund gewesen, ein Kinderbuch zu schreiben? Hier, unsere wundervolle Erde, das ist ein Kinderbuch von dir, das erste Kinderbuch,
das du geschrieben hast. Es war für mich auf jeden Fall schön, dieses Buch meinen beiden Enkeltöchtern zu widmen zu können. Und natürlich beschäftige ich mich mit den... Ja, mit unserer Erde auch, wie sieht sie aus in 30, 40, 50 Jahren, wo ich längst nicht mehr auf der Welt bin, ja? Und ich glaube, da müssen wir uns schon in vielerlei Hinsicht Gedanken machen, was für eine Erde wir den nachfolgenden Generationen hinterlassen. Und ganz konkret wird das natürlich bei Enkelkindern. Was ist, wenn die mal erwachsen sind? Wie sieht die Welt aus, ja?
Du erzählst Geschichten in diesem Buch, zum Beispiel auch von den Kaschmirziegen in der Mongolei. Da können wir auch mal ein paar Bilder haben, weil du warst ja da, du kennst ja das
alles. Ich versuche halt einfach den Kindern, das sind so 10, 12 Jahre, also die Zielgruppe, einfach zu erzählen, wie es auf der Welt ausschaut. Und na, die Kinder kennen vielleicht so einen flauschigen Kaschmirpullover, den die Mama da zu Weihnachten bekommen hat, der vielleicht 800 Euro gekostet hat in irgendeiner Boutique oder so, oder vielleicht nur 100 Euro. Aber es ist Edles. Aber woher das kommt, ja, das kann man ja auch mal ein bisschen hinterfragen. Und das kommt eben aus der Mongolei, wo die Kaschmirziegen pro Jahr 150 Gramm Haare abgeben müssen. Die werden so rausgerupft, ja, mit so einem Kamm. Und was ich schon erstaunlich finde, dass die Nomaden für ein Kilo Kaschmirhaare 40 Euro bekommen. Da brauchen sie 7 Ziegen dafür, müssen die 7 Ziegen ein Jahr lang durchfüttern, kriegen 40 Euro. Und wie kann es dann sein, dass der Kaschmirpullover bei uns ein paar hundert Euro kostet? Und da stimmt doch irgendwas nicht, das ist doch nicht gerecht. Und wenn du dessen Kind vermittelst, dann ist schon mal ein bisschen was gewonnen.
Dann fängt das Nachdenken an.
Genau.
Und dann ist das Ganze noch garniert. Ich möchte das mal eben zeigen. Hier, guck mal. Du findest auch statt als Avatar sozusagen. Hier, das ist Michael, da ist er. Man erkennt es komischerweise an der Frisur. Aber das ist nur eine von den Zeichnungen. Dann hast du auch viel mit deinen Fotos das Ganze garniert.
Ich reise mit den Kindern vom Nordpol zum Südpol. Es gibt auch noch einen zweiten Band im Herbst. Und es geht einmal um die Erde. Und ich bringe halt dann die ganzen Themen, die in der Geografie wichtig sind. Weil ich finde es so schade, dass der Erdkundeunterricht in allen deutschen Bundesländern so immer weiter zusammengeschnurrt wird. Und die Kinder sollten einfach mehr über unsere Erde wissen. Man kann, glaube ich, nur das schützen und schätzen, was man kennt. Ja? Und unsere Erde ist so spannend. Und dem Kind mal zu zeigen, warum werden die Alpen, warum wird der Himalaya rausgehoben? Oder warum gibt es Vulkane? Oder wieso bewegen sich die Kontinente? Das ist nicht einfach, das für Kinder aufzubereiten. Aber ich glaube, es ist ganz gut gelungen.
Ich finde es auch interessant, wie leben andere Kinder? Ja. Wie denken andere Kinder? Du hast so viele Menschen getroffen in deinem Leben. Was eint aber alle Kinder dieser Welt, wenn du sie triffst? Alle Kinder, die eben unterschiedliche Länder im Mittelpunkt der Landkarte haben, die ganz anders aufgewachsen sind.
Es ist, glaube ich, schon so der familiäre Kontext, dass für die Kinder einfach das Aufwachsen in der Familie am allerwichtigsten ist. Und da kann ich irgendwie auch positiv erzählen, dass die Kinder oft in wirklich prekären Verhältnissen in Armut, in großer Armut aufwachsen. Aber gerade in Ländern wie Bangladesch oder Bolivien oder Mali, der familiäre Kontext noch viel besser funktioniert als bei uns. Ja? Wo leider ja dann viele Familien zerbrechen oder die Kinder oft auch große Teile des Tages natürlich in der Kita verbringen. Alles in Ordnung. Aber ich glaube, das Familienleben ist einer der großen Vorbilder, die wir uns da in diesen Ländern abschauen können.
Ja, das Interessante ist, wir bringen morgens Kinder in den Kindergarten oder in die Schule. Zum gleichen Zeitpunkt passiert mit anderen Familien was völlig anderes. Da muss zum Beispiel gearbeitet werden oder da wird gespielt oder wird in der Natur rumgelaufen. Es ist so, was alles gleichzeitig passiert. Und doch sind wir irgendwie eine Menschheit.
Ja, aber wir leben halt in völlig unterschiedlichen Zusammenhängen. Und ich glaube, eine Kindheit in Bolivien ist komplett anders als eine Kindheit hier. Da ist auch die Oma nicht im Altersheim, die eigentlich wunderbar auf die Kinder
zu Hause
aufpassen
in der Familie
könnte. Ja, klar. Und der Zusammenhalt, das war wirklich so eine der großen Erkenntnisse in diesen 40 Jahren Reisen. Der ist in anderen Ländern viel besser als bei uns, weil das gefällt mir nicht, was aus unseren Familien oft.
Ja, es sind andere Werte. Andere Werte, natürlich. Enkel und Großeltern. Die Omas for Future sind ein Verein, der sich auch mit Unterstützung des Habeck-Ministeriums für Nachhaltigkeit und Klimaschutz einsetzt. Sabrina Pfeiffer.
Wir wurden geboren, um die Welt zu verändern. Wir sollen den Regen biegen, Grenzen verschieben und Helden werden.
Hochkonzentriert zieht Theo den Stift übers Papier, denn er hat eine Mission.
Dass die Umwelt nicht kaputt geht.
Gemeinsam mit seiner Großmutter Martina malt der Fünfjährige ein Plakat für die kommende Klimademo in Lübeck.
Eine Straße und eine Wiese und die Autos machen Qualm und sind durchgekreuzt, weil zu viel Abgase in die Umwelt kommt. Und Fahrräder sind gut, die sind hier in der Natur.
Boah, so viel Umweltverschmutzung, das wollen wir gar nicht, ne?
Nein.
Martina Böttger klärt nicht nur ihren Enkel in Sachen Umweltschutz auf, die 65-Jährige engagiert sich auch bei der Klimabewegung Omas for Future.
Und mir ist das total wichtig. Ich habe 5 Enkelkinder und ich möchte, dass diese Welt erhalten bleibt. Natürlich sind wir manchmal verzweifelt, wenn wir in die Welt schauen und sehen, da ist ein Krieg und da fliegt der Nachbar jetzt wieder nach Thailand oder so in der Art. Dann denkt man, ach Gott, warum mache ich das Ganze? Aufgeben ist keine Option. Und wenn meine Enkelkinder mich später fragen, und was hast du gemacht, Oma, dann kann ich sagen, das habe ich gemacht. Und ich konnte nicht die ganze Welt verbessern, aber ich habe einen kleinen Teil beigetragen.
Und das fängt bei jedem Einzelnen im Alltag an.
Du kannst im Bereich Mobilität eben mehr das Fahrrad benutzen oder die Öffis. Du kannst weniger Fleisch essen. Du kannst beim Heizen vielleicht 1 Grad weniger haben. Du kannst beim Konsumverhalten nicht unbedingt immer neue Klamotten kaufen, vielleicht auch mal Secondhand. Versuchen, dein Haus energetisch zu verändern.
Letzte Handgriffe, dann ist das Plakat fertig.
Ja, ich finde es gut.
Am Abend geht es für Martina Böttger zum Treffen der Omas for Future. Trotz des Namens sind auch Opas herzlich willkommen.
Omas for Future hat ungefähr 20% Männeranteil. Und das finde ich ein bisschen schade, ne? Aber es geht uns ja alle an.
Auch diejenigen, die vielleicht keine Enkel oder Kinder haben.
Ich bin keine Oma, ich bin noch nicht mal Mutter. Ich fühle mich da trotzdem eben wohl, weil wir sind alle irgendwie so auf einer Wellenlänge.
Ehrenamtlich engagierte Frauen und Männer Ü50. Deutschlandweit knapp 100 Regionalgruppen, die auch untereinander vernetzt sind. Die Zentrale sitzt in Leipzig. Regelmäßig werden Demos und Treffen organisiert, unter anderem auch mit den Fridays for Future.
Vor solchen Aktionen ist es schon zeitintensiv, aber wir haben eigentlich immer eine Menge Spaß.
Studien zufolge gelten Babyboomer als die schlimmsten Klimasünder. Fast 1/3 der weltweiten CO2-Emissionen gehen auf ihre Kappe. Wolfgang Lampe fühlt sich verantwortlich.
Ich höre von vielen Leuten, die sagen, wir haben es ja nicht gewusst. Wir haben es gewusst. Also, und deswegen, ich habe trotzdem mein Leben genossen und nicht so hundertprozentig auf den Klimaschutz geguckt. Damit habe ich Schwierigkeiten, das muss ich sagen.
Für ihn ist Wiedergutmachung wichtig.
Man muss ja nicht so die riesigen Schlagworte rausposaunen, sondern man kann eben auch auf lokaler Ebene ganz viel tun.
Kleine Schritte mit hoffentlich großer Wirkung. Dafür kämpfen sie, die Omas und Opas for Future.
Michael Martin heute Abend bei uns auf dem roten Sofa. Michael, viele fragen sich das. Und das hast du vorhin auch kurz angedeutet. Du finanzierst deine Reisen selber. Du vorfinanzierst diese Reisen. Wie kommt dann das Geld wieder rein? Einmal Bücher auf der einen Seite natürlich. Da ist aber nicht so viel drin, sagen wir auch mal ehrlich.
Nee, gar nicht. Es sind die Vorträge, es sind die Eintrittskarten für meine Vorträge. Ich bin da sehr fleißig, habe über 2000 Vorträge in meinem Leben gehalten. Den Winter allein 70 Stück in ganz Deutschland, war wie gesagt, gestern Abend in Wien. Und das sind die Tickets, die dann eben da gekauft werden. Und das bringt genügend Umsatz oder Gewinn, dass ich dann auf lange Hinsicht nicht nur die Reisen finanzieren kann, sondern eben auch mein Leben finanzieren kann. Es war die Ochsentour. Ich hatte nie irgendwie einen riesigen Verlag hinter mir oder einen großen Sender, der mich gefeatured hätte oder so. Es wäre vielleicht einfacher gewesen. Und so aber habe ich es halt mir so ganz langsam aufgebaut.
Du bist unabhängig.
Jetzt bin ich unabhängig. Jetzt kann ich machen, was ich will.
Ja, ja,
toll. Und genieße auch mein Leben, es war hart. Es war schwierig.
Eine ganz wichtige Frage für mich. Wenn man solche tollen Fotografien macht, Bilder macht, dann fokussiert man sich auch aufs Fotografieren, also auf das Tun. Hast du auch Bilder, die du nur im Herzen hast?
Ja, es gibt ein paar Bilder, die ich nicht gemacht habe. Aber nicht, weil ich mich irgendwie nicht traute. Irgendwelche Situationen, ich kann mich erinnern an eine Beerdigung in Äthiopien, das sah irre aus, die Szenerien, ich habe mich nicht getraut. Also wenn ich dann einfach, oder in Afghanistan habe ich Folteropfer getroffen, die ich dann nicht fotografieren konnte, weil ich ihnen helfen wollte und getan habe. Also das sind Bilder, die ich dann so im Inneren mit nach Hause trage. Aber ansonsten versuche ich natürlich schon, an die Bilder zu kommen. Das ist ja meine Mission und da gebe ich alles für. Und manchmal gelingt es, manchmal eben nicht. Aber wenn ich dann, wie jetzt gestern Abend, 1400 Bilder...
Wir sind am Ende, Michael. Hörst du die kleine Melodie im Hintergrund?
Wow.
Jetzt hört es. Entschuldige, ich muss Sie. Michael, ich freue mich auf deine Vorträge. Morgen bei uns natürlich Sopranistin Fatma Said. Tschüss, bis morgen.